herzlich willkommen bei Das. Heute mit Bettina Tietjen.
Einen wunderschönen guten Abend. Das Weltall mit seinen unendlichen Weiten hat ja die Menschheit schon immer fasziniert. Galaxien, Planeten, Asteroide, Meteoriten, schwarze Löcher, der Urknall. Das sind alles Dinge, die schwer zu begreifen, aber auch schwer beeindruckend sind. Wie toll, dass die Wissenschaft heute in der Lage ist, Teile dessen, was da über uns oder besser gesagt um uns herum schwebt, schon ziemlich konkret abzubilden, zum Beispiel in Planetarien. Und deshalb wird uns der Leiter des berühmten Hamburger Planetariums heute das Universum erklären. Dr. Björn Voss, Astrophysiker. Herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Herzlichen Dank.
Herr Voss, fangen wir doch an mit zwei ganz aktuellen Daten. Vor ein paar Tagen war ja am 20. März genau, war die sogenannte Tag- und Nachtgleiche. Also die Nacht war genauso lang wie der Tag. Wie hängt das jetzt mit den Planeten zusammen?
Die Planeten haben da relativ wenig mit zu tun. Die Erde und die Sonne sind die, die es machen. Unsere Erde ist manchmal zur Sonne hingeneigt, die nördliche Hälfte der Erde. Dann haben wir Sommer, manchmal weggeneigt, dann haben wir Winter, weniger sonnenlich, kälter. Und irgendwann ist genau der Gleichstand in der Mitte. Und das ist die Tag- und Nachtgleiche am 20. März, Frühlingsbeginn bei uns im Norden, und 23. September, Herbstbeginn bei uns im Norden, wo alle Orte der Erde genau gleich viel Sonnenschein, genau gleich viel Nachtlänge haben. Und das ist der Beginn des Frühjahrs.
Also das liegt dann an der Neigung, an dem Winkel.
Genau, ne, die Erdachse, die steht immer geneigt im Weltraum. Wenn ich jetzt hier so die Erde mache mit meinen Händen, dann kreist die so um die Sonne herum und zeigt mal von der Sonne weg im Norden und mal zur Sonne hin. Und bei den Gleichständen dazwischen, in der Mitte, da haben wir die Übergangszeiten.
Ja, das andere aktuelle Ereignis ist ja am 29. März, jetzt am Wochenende, die partielle Sonnenfinsternis. Ich hoffe, man wird was sehen können. Das hängt ja sehr vom Wetter ab. Wie ist die noch mal genau zu erklären?
Die Sonnenfinsternis ist ein richtig spannendes Ereignis. Da kommt der Mond dazu. Der Mond kreist einmal im Monat alle 29 Tage um die Erde. Mal sehen wir ihn als Vollmond, groß und hell. Mal sehen wir ihn gar nicht als Neumond. Dann gucken wir auf die dunkle Seite und dann sehen wir nichts. Aber die dunkle Seite des Mondes, die schiebt sich dann, also der ganze Mond, und wir sehen die dunkle Seite, schiebt sich vor die Sonne. Und das ist selten, das passiert so einmal im Jahr, alle zwei Jahre, so Pi mal Daumen. Und dann sehen wir, wie sich die dunkle Mondsilhouette vor die helle Sonne schiebt und ein Stück der Sonne zu fehlen scheint. Eine partielle, also eine teilweise Sonnenfinsternis erleben wir am nächsten Samstag, 29. März. Wir sehen, wie ein Stück der Sonne angeknabbert, abgebissen erscheint. Ein Stück Sonne fehlt. Mittags wird das der Fall sein. Und ungefähr anderthalb Stunden dauert das.
Ja, und das kann man bei Ihnen ja im Planetarium auch live beobachten. Aber leider.
Man kann es überall in Hamburg, überall im Norden sehen. Man muss natürlich geschützt zur Sonne hochschauen. Also bloß nicht durch ein Fernglas gucken, ungeschützt. Das ist gefährlich. Aber wenn man es mit so einer speziellen Sonnenfinsternisbrille anschaut, dann kann man es gefahrlos sehen. Überall.
Björn Voss ist heute zu Gast. Er ist Astrophysiker und leitet das meistbesuchte aller deutschsprachigen Planetarien in Hamburg. Ariane Peter stellt ihn vor.
Wir alle sind aus Sternenstaub, aber nur er ist dazu noch Direktor des Planetariums Hamburg.
Die Atome, aus denen die Erde besteht, aus denen wir selber bestehen, die kommen von da draußen, von vor langer Zeit einmal geendeten Sternen.
Im Hamburger Stadtpark hat er einen der schönsten Arbeitsplätze im Norden. Astrophysiker Björn Voss. Viele Hansestädter kennen ihn bereits als Reiseleiter ins unendliche Universum oder als Live-Reporter, wenn sich die Sonne irgendwo auf der Welt verdunkelt.
Jetzt ist es finster in der letzten Sonnenstrahl. Ich sehe die Venus bereits, die Corona tritt hervor.
Schon als Kind greift der Lübecker nach den Sternen, verschafft sich einen Durchblick beim Studium der Physik, arbeitet 15 Jahre lang im Planetarium Münster. Er fiebert mit, sobald Raketen in den Weltraum fliegen.
2006 habe ich den Start live geschaut, weil ich da schon wusste, es ist was Besonderes.
Besonders wünschenswert findet er es, wenn wir hin und wieder mal die Perspektive wechseln.
Es holt uns aus dem Alltag raus, zeigt uns die Sterne, trägt uns ins All.
Bitte anschnallen und gut festhalten. Wir reisen in die Tiefen des Weltraums mit Astrophysiker Björn Voss.
Sie haben gerade gesagt, Berlin hat noch ein paar mehr Besucher.
Berlin, Bochum, andere große Planetarien, mit denen wir auch eng zusammenarbeiten. Und Wir arbeiten zum Beispiel da an neuen Produktionen, neuen Filmen, neuen Reisen ins Universum gemeinsam. Und ich sagte gerade, die Kollegen dort, die schauen bestimmt auch zu und die sagen dann, ach, wir sind auch gut.
Ja, alle Planetarien sind gut. Aber wir wollen ja heute über Iris sprechen. Sie nennen das Planetarium auch gerne Wissenschaftstheater. Was sehen Sie als Ihre Aufgabe, als Ihre Mission als Leiter dieses Planetariums?
Wir haben eine ganze Menge vor. Und ganze Menge Dinge, die besonders sind im Planetarium. Man erlebt den Sternenhimmel so naturgetreu, wie es in Hamburg und Deutschland gar nicht mehr möglich ist. Um einen richtig naturgetreu echten, prächtigen Sternenhimmel zu sehen, muss man ja weit reisen. Der Norden Skandinaviens, die Wüste. In Europa erlebt man es sonst gar nicht mehr, außer im Planetarium, wo wir es naturgetreu täuschend echt nachbilden. Das war schon immer so im Planetarium. Neuerdings heißt seit 20 Jahren, können wir auch Reisen durchs All präsentieren. Wir sind kosmischer Reiseveranstalter inzwischen, bis zum Urknall und zurück oder einmal auf den Mars. Und das bringt uns ganz neue Möglichkeiten, auch den Blick auf uns selber zu richten, besser zu verstehen. Wir selber sind ja Bewohner des Kosmos. Wir reisen mit der Erde durchs All. Und unser Raumschiff Erde mit seinen 8 bis 9 Milliarden Besatzungsmitgliedern, das sieht man aus dem All noch mal ganz anders, als wenn man hier auf dem Boden steht und hinaufschaut.
Sie sagen ja auch, dass der Blick in den Sternenhimmel lehrt einen auch Demut.
Demut würde ich es vielleicht nicht mit eigenen Worten nennen, aber auf jeden Fall merkt man, spürt man, dass wir da Teil von etwas viel Größerem sind. Dass wir eben nicht nur hier klein in Hamburg oder anderswo sitzen, sondern Teil etwas Großen sind, dass wir ein Stück weit auch selber mitgestalten, aber eben gemeinsam und nicht der eine gegen den anderen. Das ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Erkenntnis, die man haben kann. Astronauten schauen von oben auf die Erde und berichten begeistert, wie sie sehen, keine Grenzen, die Erde als ein Ganzes. Und so ein Eindruck, so eine Erfahrung kann man im Planetarium auch ein Stück weit machen.
Ja. Wenn man sich's anschaut. Was bieten Sie so alles an? Es ist ja unendlich viel. Man kriegt ja auch für manche Sachen sehr schwer Karten. Aber was sind das für Veranstaltungen? Was sind das für, in welche Welten entführen Sie uns?
Es ist ganz bunt natürlich. Zum einen gibt es Veranstaltungen in die Welt von Kunst und Musik. Wir zeigen Musik bekannter Bands und bekannter Künstler. Und das kann man dann unter diesem Sternenhimmel, unter solchen Universumsbildern ganz eindrucksvoll erleben. Aber vor allem nehmen wir unsere Gäste mit auf eine Reise zu den Planeten, zu schwarzen Löchern, zurück zum Urknall, einmal durch die Zeit, die Entstehung unserer Erde. Wo kommen wir selber her? Ist da draußen noch jemand anders? Und das sind die spannendsten Fragen. Aber eben auch, wie ich gerade sagte, der Blick zurück auf uns selber.
Ja.
Unterschiedlichste Vorführungen, unterschiedlichste Reisen, die wir anbieten. Ab und zu auch mit Wissenschaftlern, die zu Gast sind und sprechen. Mit mir selber, der vielleicht auch mal auf der Bühne steht und berichtet. Aber meistens eben als Film, als Reise, die man audiovisuell erlebt.
Ja, diese Bilder, diese sehr realistischen Bilder, die man bei Ihnen dann sieht, wo bekommen Sie die her? Was sind Ihre Quellen? Wie eng arbeiten Sie zum Beispiel auch mit der ESA zusammen?
Die NASA oder die Europäische Raumfahrtbehörde ESA, das sind natürlich so Impulsgeber. Die großen Sternwarten auch, die all diese faszinierenden Aufnahmen machen. Die Daten holen wir rein, aber wir bereiten es auf. Wir wollen es ja in 360 Grad zeigen. Man sitzt im Planetarium im angenehmen Sessel, lehnt sich zurück, schaut hinauf auf diese Projektionskuppel und dann sieht man es eben rundherum. Man ist mittendrin im Saturnring, mittendrin, als würde man wie ein Astronaut auf dem Mars stehen und sieht alles aus nächster Nähe, erlebt das regelrecht. Und das ist tatsächlich dann eben ein Weg zu verstehen, was man aus dem Buch oder bloß in Formeln nicht gut verstehen würde. Man erlebt es.
Eben, das ist ja das, was auch Sie dann von einem doch relativ drögen Physiklehrer, ich meine, man wünscht sich natürlich immer, dass jeder Lehrer von seiner Sache so begeistert ist, dass er es gut vermitteln kann. Aber nicht jeder Lehrer hat natürlich ein ganzes Planetarium zur Verfügung, wo er das so bildhaft zeigen kann. Ne?
Das wandelt sich ja auch mit der Zeit. Das Planetarium 1980, 1970 war vielleicht noch anders. Wer vor langer Zeit als Schüler oder so, als Elternteil vielleicht vor langer Zeit zuletzt im Planetarium war, hat vielleicht nur den Sternenhimmel gesehen und dann doch eben eher drögen Vortrag erlebt. Der Stil hat sich verändert. Erst seit 20 Jahren können wir es so dynamisch zeigen und wirklich abheben im Planetarium.
Ja, wir haben nur als ein Beispiel, wir haben noch mehr Bilder in dieser Sendung, aber mal den Jupiter, die Jupitermonde, anhand derer Sie uns vielleicht erklären können, was sich da abspielt auf dem Jupiter. Das sieht wirklich sehr, sehr, sehr echt aus.
Also wir sehen hier bei einem Flug über die 4 großen Monde des Jupiter jede eine kleine Welt für sich. sich hier der Jupitermond Io, eine Vulkanwelt. Und dann denkt man, man ist wie im Science-Fiction, wie bei Star Wars oder Star Trek oder sowas. Aber das ist echt. So sieht es dort wirklich aus. Das haben Raumsonden herausgefunden. Also wir Menschen waren noch nicht dort, aber unsere Kameras waren dort, haben uns die Bilder geschickt. Und im Planetarium können wir es dann so umsetzen, dass man es erlebt, als wäre man selbst dort. Der Jupitermond Io, gleich sehen wir wahrscheinlich Europa. So heißt ein Mond des Jupiter, der ganz von Eis bedeckt ist. Da ist er.
Ja, ja.
Und da gibt es unter dem Eis einen riesigen Ozean, mehr Wasser als auf unserem Planeten, als auf der Erde. Auch das fasziniert. Lebt da irgendetwas? Gibt es da Lebewesen unter dem Eis dieses Jupitermondes? Das ist eine ganz spannende Frage, auf die sich NASA und ESA Europa gerade stürzen. Da fliegen gerade Raumsonden hin, die das erforschen sollen. Die Reise dauert lang, aber wir begleiten das auch und werden dann zeigen, was sie herausfinden, wenn es soweit ist.
Irre, was mittlerweile möglich ist an Bildwelten. Dieses James Webb, dieses Weltraumteleskop, das hat noch mal einen richtigen Schritt nach vorne gebracht.
Oh ja, das ist im Grunde das wichtigste Werkzeug der Astronomen heute. Es gibt viele Teleskope, aber dieses ist besonders das größte, modernste Weltraumteleskop. Auch ein Gemeinschaftswerk von NASA und ESA. Und das ist ein 6 Meter großes Teleskop, das weit draußen im All fliegt. Also 6 Meter Durchmesser hat dieser Spiegel, der das Licht einsammelt. Die besten Bilder des Universums.
Ja, ja, toll. Also wir müssen uns Ihr Planetarium natürlich mal näher angucken. Am 30. April 1930 wurde ja das Hamburger Planetarium im historischen Wasserturm im Stadtpark eröffnet. Heute, fast ein Jahrhundert später, kommen an die 300.000 Besucher jährlich in das Sternentheater, um dort einen dank modernster Technik sehr detailgetreuen Blick in die Sterne und auf den Kosmos zu werfen. Sabrina Pfeiffer hatte die Gelegenheit, mal hinter die Kulissen zu schauen.
Sie ist der kleine Star im Hamburger Planetarium, die Himmelsmaschine. Ihre 32 Sternfeldprojektoren plus vorgelagerte Spezialoptiken bringen rund 10.000 Sterne zum Leuchten. Für den klaren Blick in die Sterne sorgen die Menschen, die hier arbeiten. Einer von ihnen ist Nico Kuhn, Leiter der Technikabteilung des Hamburger Planetariums. Im Sternensaal überprüft er mit seinem Kollegen Mirko Schinke das Projektionssystem.
Wir haben hier zwei Möglichkeiten, unsere Sterne in die Kuppel zu bringen. Einerseits mit einer digitalen Videoprojektion, das heißt, wie man es gerade hinter mir sieht, schöne digitale Sterne, das sieht schon toll aus, das ist schon beeindruckend, aber noch beeindruckender und schöner wird es mit dem Sternprojektor in der Mitte.
Die Himmelsmaschine, das Herzstück des Planetariums. Die Technik von 1923 ist nahezu dieselbe, allerdings modernisiert. Mit 1 Meter Durchmesser ist der Sternenprojektor heute wesentlich kleiner als die 3 Meter lange Hantel. Für die Mobilität des ersten Projektors sorgten damals 4 Räder auf Schienen.
Der Sternprojektor hinter mir funktioniert im Grunde genommen so, dass da drin eine Lichtquelle ist. An dieser Lichtquelle sind ganz, ganz, ganz viele Glasfasern angeschlossen oder angebaut. Und jede einzelne Glasfaser ist ein Stern. Und diese Glasfaser geht zu einem Lochblech, die außen an diesem Sternprojektor dran ist. Und durch dieses Lochblech wird dann die Glasfaser nach außen geführt und projiziert ein Stern an die Kuppel. Und das ist ganz gestochen scharf, dadurch, dass das optisch gemacht wird und nicht digital. Und dadurch haben wir so einen ganz tollen, realen Nachthimmel hier.
Über der rund 20 Meter breiten halbdurchsichtigen Kuppel hängt ein Scheinwerfersystem für Lichteffekte. Umbauarbeiten stehen an. 4 Stockwerke über dem Sterntheater checkt Nico mit Haustechniker Eckhard Schlobum die Kuppelpaneelen aus gelochtem Aluminiumblech. Künftig sollen sie ein noch feineres Bild ergeben.
Wir wollen einerseits den Abstand der einzelnen Löcher kleiner machen, dass die nicht so sichtbar sind. Und vor allen Dingen sollen die einzelnen Paneele nahtlos aneinander passen, was dann ein gesamtes Kuppelbild ergibt.
Eckhard Schlobum kennt das historische Gebäude nach 17 Jahren in- und auswendig. Auf gut 40 Metern Höhe die Aussichtsplattform. Das Gebäude ist als Wasserturm gebaut worden.
1930 ist dann, nachdem es nicht mehr genutzt wurde, das Planetarium hier reingebaut worden. Aber der Originaltank ist noch drin und den können wir uns gleich mal angucken.
Hier kommen Besucher normalerweise nicht hin. Für den 64-Jährigen immer wieder ein imposanter Ort.
Also dies ist der Wasserkessel, glaube ich, einer der größten in Hamburg. Fast 3 Millionen Liter. Das heißt, es sind 3000 Tonnen an Gewicht, die nach unten wirken. Und wenn Sie mal im Planetarium sind, dann sehen Sie unten die dicken Pfeile, dann wissen Sie auch, warum die denn da sind.
Ein paar Stockwerke unter dem Kessel, Proben für die Lasershow. Zusätzlich werden Videos an die 360-Grad-Kuppel projiziert. Doch übertreiben dürfen sie es nicht.
Wir müssen tatsächlich im Planetarium bei so einer Animation tatsächlich langsamer arbeiten als im klassischen Kino. So 3 bis 6 Mal, sagt man. Wir machen auch weniger harte Schnitte. Wir machen eher weiche Überblendungen. Einfach, weil wir durch die 21 Meter große Kuppel halt so ein großes Bild haben, dass den Leuten quasi schlecht werden würde bei zu schnellen Drehungen.
Technik trifft auf Unterhaltung. Alles im Sinne der Wissensvermittlung.
Ja, toll. Auch danke, dass Sie uns da diese Einblicke gewährt haben. Da kommt man ja normalerweise gar nicht hin, was wir da alles gesehen haben.
Es ist eine spannende Sache. Wir haben natürlich als Planetarium Hamburg dieses besondere Gebäude, prachtvoller als jedes andere Planetarium in Deutschland, der historische Wasserturm. Und das wollen wir weiterentwickeln. Da sind viele ungenutzte Räumlichkeiten, für die wir im Moment Unterstützung suchen, um die weiter ausbauen zu können und da auch interaktive Elemente präsentieren zu können. Nicht bloß die Vorführung, der angenehme Blick zurückgelehnt zum Sternenhimmel, sondern dann eben noch sozusagen im wahrsten Wortsinne einen draufzusetzen.
Ja, ja. Und Sie sind auch so begeistert, Sie haben auch Lust dazu, ne? Immer noch mal einen draufzusetzen.
Es ist so faszinierend, dass man eigentlich gar nicht anders kann, wenn man einmal drinsteckt, das jedem anderen Menschen berichten zu wollen.
Ja, wir sitzen hier in unserem Universum auf Asteroiden. Die sind ja, das sind ja kleine, auf denen wir hier sitzen. Wie groß können die sein, diese Asteroiden?
Der größte Asteroid ist über 1000 Kilometer groß etwa. Und das sind kleinere Exemplare, die es so in der Form oder in der Größe sicherlich auch gibt da draußen. Im Weltraum könnten wir da nicht gut drauf sitzen, da würden wir dann am Schweben sein. So ein kleiner Asteroid hat keine gute Schwerkraft, aber die gibt es in allen Größen.
Wie gefährlich könnten die der Erde werden, wenn die so riesengroß sind?
Na, so ein kleiner, wenn der auf die Erde stürzt, dann gibt es einen Stein, einen Meteorit, der runterfällt. Und wenn man da nicht ausgerechnet in der Schusslinie steht und den auf den Kopf bekommt, dann kann nichts passieren. Große Asteroiden schlagen selten alle paar Jahrhunderte mal auf der Erde ein, dann hat das schon eine gewisse Gefahr. Das ist zuletzt 1908 passiert im fernen Sibirien. Wenn das eine bewohnte Gegend getroffen hätte, dann wäre das nicht gut gewesen. Und da gibt es ein gewisses Risiko. Aber die Weltraumagenturen, ESA zum Beispiel, überwachen den Weltraum, schauen genau nach, was da kommt. Gerade vor einigen Wochen ging da so eine Botschaft durch die Nachrichten, durch die News, dass so ein gefährlicher Asteroid gefunden wurde, der dann in einigen Jahren, ich glaube 2032 wäre das gewesen, einschlagen könnte. Man hat sich das dann genau angeschaut und bei genauem Nachmessen festgestellt, nee, doch keine Gefahr, wird knapp dran vorbeifliegen, alles gut. Es gibt aber auch Programme in der Schublade, was man machen würde, wenn wirklich einer auf Kollisionskurs wäre. Da könnte man sich inzwischen auch wehren sozusagen, so einen Asteroiden von seiner Bahn ablenken.
Ah.
Und man ist da, also ist sozusagen die einzige Naturkatastrophe, die man verhindern kann, die man vorhersagen und verhindern kann. Und von daher ist das ja eine gute Entwicklung, dass wir die Raumfahrt haben.
Für ja, so verstehe. Wir sitzen ja hier vor unserem Sonnensystem. Sie sagen, es kommt uns ja unendlich groß vor, aber Sie sagen, im Grunde ist es nur eine Seitengasse der Milchstraße.
So ist das. Aber natürlich, es ist riesig. Es sind Millionen Kilometer allein bis zum Mars, Milliarden Kilometer bis zum Rand des Sonnensystems. Das kann man sich nicht vorstellen. Das ist gewaltig. Und trotzdem ist es nur, wie Sie sagen, eine kleine Seitenstraße unserer Milchstraße, also dieser großen Sterneninsel mit Milliarden Sonnen, zu der auch wir gehören.
Wie alt ist unser Sonnensystem?
4,567 Milliarden Jahre, kann man sich gut merken. 4,567. Das kann man aus Meteoriten, aus solchen Steinen, die auf der Erde landen, herauslesen, weil man da genau chemisch feststellen kann, wie alt die sind. Man weiß das recht genau. 4,5 Milliarden Jahre. Uralt.
Uralt. Haben Sie einen Lieblingsplaneten, abgesehen von unserer Erde?
Der Saturn. Also die Erde ist am schönsten, zugegeben. Aber der Saturn, das größte Naturwunder.
Welcher ist es, der?
Der mit den Ringen.
Ja,
der Ringplanet Saturn. Die Ringe des Saturn, das faszinierendste Naturwunder des Sonnensystems. Also wenn man Kreuzfahrten durchs All buchen könnte, Saturn würde ich auf jeden Fall buchen. Und deswegen zeigen wir das im Planetarium auch gern, wie das da aussieht, wenn man zwischen den Ringteilchen, der Saturnring besteht aus Eisbrocken, wenn man da so durchfliegen könnte, faszinierende Einblicke.
Was ist das Besondere an den anderen Planeten? Ich könnte jetzt noch nicht mal sagen, welcher ist.
Ja, die Planeten sind alle sehr unterschiedlich. Jeder eine Welt für sich. Der Merkur, der kleinste, so ein bisschen ähnlich wie unser Mond. Die Venus, unglaublich heiß. Der Mars, unglaublich
kalt. Die Venus ist doch so ein ja? Höllenplanet.
Ja, ja. Die Venus strahlt am Himmel. Faszinierend hell. Und früher dachten unsere Vorfahren damals vor 2000 Jahren, oh, die Göttin der Liebe, Venus. Ja? Und heute wissen wir, 500 Grad, Schwefelsäureregen. Also das sind extreme Verhältnisse. Und auf anderen Planeten wird es nicht besser. Jupiter, 700 Kilometer Windgeschwindigkeit, 700 Kilometer pro Stunde. Oder Uranus, der kleine grünliche da, ja. Ganz verrückt, da, wenn man da ganz tief reintaucht, so tief, das würden wir gar nicht aushalten, aber wenn wir es könnten, da regnen Diamanten runter vom Himmel ins Innere des Planeten. Also das sind alles verrückte Zustände, aber unglaublich spannend, jeder für sich.
Wenn man das so hört, dann haben wir es eigentlich ganz gemütlich auf unserem Planeten. Ne?
Unser Planet ist der Beste. Und deswegen ist es ja so besonders, sich das mal anzuschauen, was da draußen los ist. Dann merkt man erst richtig, was wir hier haben und wie verrückt das ein Stück weit auch ist, wenn wir dann auf der Erde Stress machen zwischen links und rechts, ein Kontinent und der andere.
Ja. Ne?
Ein wunderbarer Planet im Universum.
Das meinte ich auch mit der Demut, dass man einfach dann die Wertmaßstäbe sich zurechtrücken.
Richtig. Als zum ersten Mal so ein Planetarium wie unseres, das solche Reisen durchs All zeigt, aufmachte, das war in New York 1999, da schrieb jemand in so einer Rezension, in so einer Börsenzeitschrift, Finanzzeitschrift, er hätte sich das angeschaut, würde aber sehr davon abraten. Denn da würde man sich auf einmal ganz klein fühlen und dann gar nicht mehr so sehr auf sein Börsenportfolio achten. Das sei doch nicht gut. Deswegen würde er davon abraten. Und ich dachte, genau das finde ich gut.
Genau, das wollen Sie erreichen. Wir haben noch ein paar faszinierende Bilder, unter anderem von der Sonne. Die Sonne ist ja auch was ganz Besonderes. Wir gucken uns mal an, wie es da von Namen. Das brennt, die brennt ja. Ne?
Die Sonne besteht aus Plasma, sagt der Fachmann. Das ist entfernt mit Feuer verwandt. Feurig heiß, 6000 Grad. Da gibt es energetische Explosionen. Also da wird Materie hochgeschleudert und rast dann ins All hinaus. Die Sonne ist ein sehr dynamischer Ort und natürlich energiegeladen.
Warum brauchen wir die so dringend? Ohne Sonne geht es ja nicht. Und es wird hier nicht ewig gehen.
Das ist richtig. Jedes Kind weiß, ohne Sonnenlicht geht hier nicht viel. Die Pflanzen, die wir zum Leben brauchen, die wachsen durch das Sonnenlicht, ist ja klar. Und die ganze Wärme, die wir haben, kommt von der Sonne. Wenn wir sie ausschalten würden, glücklicherweise können wir nicht, würden wir einfrieren. Die Sonne scheint aber noch mindestens 4 bis 5 weitere Milliarden Jahre, so wie heute. Also da haben wir noch viel Zeit.
Und was wird dann mit ihr passieren, wenn sie irgendwann nicht mehr scheint? Da gibt es ja auch unterschiedliche Theorien, glaube ich.
Eigentlich nicht. Die Sonne wird sich aufblähen, die wird riesengroß werden, ein sogenannter roter Riesenstern. Dann werden die äußeren Schichten der Sonne hier ankommen, dann wird es hier sehr ungemütlich. Dann können wir hier leider nicht mehr leben. Aber das ist so lange hin, da sollte man sich jetzt keine Sorgen machen. Und dann wird am Ende die Sonne ihre äußeren Hüllen, ihre Gashüllen ins Weltall verlieren, wird dann in den Kosmos wegdriften und ein kleiner, weißer Kern wird übrig bleiben, ein sogenannter weißer Zwergstern. Und auch da kommen dann wieder Diamanten ins Spiel. Dieser Kern der Sonne, der übrig bleibt, besteht im Wesentlichen aus Kohlenstoff und Sauerstoff. Und der wird dann über Milliarden Jahre hinaus abkühlen und zu einem riesen Diamanten kristallisieren, voraussichtlich.
Ah, okay. Wir haben auch Bilder vom Mars. Der Mars ist ja sehr en vogue. Über den Mars wird ja sehr viel gesprochen, auch über die Besiedelung. Was ist das Besondere an diesem Planeten Mars?
Na, der Mars, der rote Planet, ist von allen Planeten unserer Erde am ähnlichsten. Ein Tag ist 24,5 Stunden lang. Es gibt Wüsten, die auf der Erde liegen könnten vom Augenschein her. Dennoch unglaublich kalt. An warmen Sommertagen am Äquator vielleicht mal 0 Grad, aber in der Regel minus 100 Grad und kälter. Gefrorenes Kohlendioxid, Trockeneis bedeckt die Oberfläche. Und da kampieren zu wollen, sich da aufhalten zu wollen, das ist schwieriger, als in der Antarktis zu überwintern. Also ich würde es mir nicht wünschen für mich selber. Und manche Menschen möchten dahin reisen. Aber
viele.
Ja, okay, ich gönne es ihnen. Aber es ist nicht einfach. Die Reise dauert 6 Monate. Man sitzt dann in der kleinen, ungemütlichen Raumkapsel. Und für die Forschung ist das natürlich interessant, dort einen Menschen hinzuschicken, der dann manche Forschungen anstellen kann, nicht nur einer, mehrere Menschen natürlich gemeinsam, die von unbemannten Robotern, die jetzt dort unterwegs sind, nicht gut gemacht werden können. Aber da zu leben, das kann ich mir nicht gut vorstellen.
Aber glauben Sie, dass es irgendwann so weit sein wird, dass Menschen da leben können?
In ferner Zukunft ja. Ich meine, Menschen können auch heute in der Antarktis leben, nicht wahr? Es ist nur ungemütlich. Man braucht dafür sehr viele Hilfsmittel, sehr viel Unterstützung. Dann geht das auch heute schon in der Antarktis. Und auf dem Mars mit dem nötigen Geld wäre das auch heute möglich. Aber gemütlich, angenehm, schön, das ist es nicht.
Nee, ich möchte da auch nicht hin. Da möchte ich auch keine Kreuzfahrt hinmachen zum Mars. Früher, da stand ja der Mond immer im Mittelpunkt der Forschung und der Raumfahrt. Insgesamt 12 amerikanische Astronauten haben ihn betreten. Dann ging das Interesse allmählich zurück. In den letzten Jahren wurde der Mond aber wiederentdeckt. Petra Werns hat norddeutsche Wissenschaftler getroffen, die einen Beitrag dazu leisten, dass Menschen irgendwann auf dem Mond werden leben und arbeiten können.
Staubtrocken ist es auf dem Mond. Weit und breit kein Wasser. Die letzten Menschen waren vor mehr als 50 Jahren dort. Die Bedingungen lebensfeindlich. Der Erdraband hat keine Atmosphäre, deshalb gibt es hier keine Flüssigkeiten. Am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt ist es nun jedoch gelungen, dieses Wasser aus Mondstaub zu gewinnen. Bislang mussten Astronauten alles, was sie zum Leben auf dem Mond brauchten, mitbringen. In der Zukunft könnten sie sich selbst versorgen.
Wenn wir alles von der Erde zum Mond bringen müssten, wird das einfach unglaublich teuer. Man muss sich vorstellen, jeder Mensch trinkt pro Tag ungefähr 3 Liter Wasser, isst ungefähr 1 Kilo an Nahrung. Wenn wir dann 10 Astronauten als Beispiel auf dem Mond haben, dann sind wir schnell im Bereich von mehreren Tonnen an Wasser oder Lebensmitteln, die wir pro Monat zum Mond schicken können.
Die dunkle Seite des Mondes. Temperaturen von bis zu minus 233 Grad Celsius. Satelliten machten vor einigen Jahren in solchen Kratern auf der Südpolseite eine spektakuläre Entdeckung. Wasser in Form von Eis. Winzige Partikel, die an Mondstaub haften.
Wir wissen auch noch nicht genau, wie viel Wasser es gibt, aber man muss sich halt schon vorstellen, wir reden da über Krater, die sind mehrere 10 Kilometer breit und da ist dann unten eine kleine Schicht mit diesem eishaltigen Staub.
Um auf der Erde Bedingungen wie auf dem Mond zu schaffen, war Christopher Kreuzig von der TU Braunschweig der richtige Mann. Die Forscher benutzten für ihre Experimente Mondsimulant. Das sind Steine, die so lange zertrümmert werden, bis Sand entsteht.
Das ist eigentlich die Urform von Sand, dass die erstmal eckig sind. Und das größte Problem bei diesem Staub für uns ist, dass dieser Staub wie Schleifpapier extrem scharfkantig ist. Und wenn man der über drüber schleift, dann wird Material abgetragen, man zerkratzt Flächen damit. Das heißt, eine große technische Aufgabe ist, dass dieser Staub nicht die Anlagen kaputt macht, die wir benutzen, um den Staub zu verarbeiten.
In einer einzigartigen Thermalvakuumkammer in Braunschweig, eine Art künstlicher Mond, wird bei extremen Minusgraden und Niedrigdruck das Eis vom Staub getrennt.
Wo dann der Staub eingefüllt wird, das ist hier oben, dann wird es extrahiert, hier in der Ecke, hinten wird er aufgefangen und ganz am Ende kommt da unten das flüssige Wasser raus. Hier mussten wir halt sehr viel Aufwand betreiben, damit unser künstlicher Mond nicht kaputt gehen kann. Vom technischen Aufwand, den wir betrieben haben, waren etwa 10% für das Wasser extrahieren und 90% dafür, dass wir den Mond nicht kaputt machen. Das heißt, viele Sachen wären tatsächlich auf dem Mond einfacher als auf der Erde. Nur natürlich auf den Mond erstmal hinkommen, ist natürlich wesentlich schwieriger, als einfach eine Vakuumkammer was zu bauen.
Nun klingt es nicht mehr ganz nach Science Fiction, dass Menschen irgendwann den Mond besiedeln und dort sogar Gurken ernten könnten.
Schön sauber, gewachsen, schön grün.
Die nächsten bemannten Mondmissionen werden ja von den Amerikanern schon geplant innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre, um jetzt wirklich auf dem Mond schon Wasser herzustellen, das wird sicherlich noch länger dauern, weil wir sind jetzt gerade erst am Anfang mit der Technologieentwicklung. Also das ist eher so im Bereich wahrscheinlich in den nächsten 20 Jahren.
Bis der erste Mensch Mondwasser trinkt, braucht es also noch Zeit. Doch der Menschheitstraum vom Leben auf dem Mond rückt näher. Auch dank norddeutscher Wissenschaftler.
Ja, mir war das völlig neu, dass mit diesem Staub, dass der Wasser bindet. Sie wissen das natürlich alles. Was glauben Sie, wie lange wird das dauern, bis das Realität ist, bis wir auf dem Mond Menschen stationiert sind und da leben können?
Es wird noch ein bisschen dauern, aber es ist durchaus konkret in der Planung bei der NASA. Es soll im nächsten Jahr, 26, eine Mission um den Mond fliegen, ohne zu landen. Und einige Jahre danach, vielleicht 27, wahrscheinlich ein paar Jahre später, soll es dann auch wieder eine Landung auf dem Mond geben. Und bisher ist geplant, dass dann auch eine Mondbasis errichtet wird. Mhm. Nahe des Mond-Südpols, wo diese Ressource Wasser nur dort im Gestein eingefroren oder im Mondstaub gefroren vorhanden ist. Und das ist hilfreich, um den Mond erforschen zu können. Also da hat man da eben das Wasser vor Ort und muss es nicht von der Erde mitbringen. Auch hilfreich, um so als kosmische Tankstelle, wenn man mal zum Mars weiter will, Wasser als Raketentreibstoff, also Sauerstoff und Wasserstoff aufgespalten, nutzen zu können. Also das ist aber noch ein bisschen länger hin, bis da wirklich eine Basis auf dem Mond steht, so wie heute in der Antarktis vielleicht ein Stück weit. Das ist noch 10, 20 Jahre hin, denke ich. Und um da wirklich zu leben, um da wirklich zu wohnen, wird das nie angenehm sein. Es wird immer so ein Außenposten für die Forschung sein, der, naja, spannend für die Forschung eben ist, aber zum Leben nicht geeignet, denke ich.
Sie haben gerade angedeutet, dass der amerikanische Präsident nicht unbedingt dafür sorgt, dass da die Forschung weiter vorangetrieben wird.
Naja, zum Mond zu fliegen schon. Man fühlt sich da in einem Wettlauf mit den Chinesen, die auch auf dem Mond landen wollen. Sowas gab es vor 50 Jahren schon mal. Da kann man sich schon an den Kopf fassen und fragen, warum denn jetzt schon wieder? Es ist eine spannende Sache für die Forschung, auf dem Mond zu landen. Auf dem Mond kann man vieles auch über die Erde, über unsere Herkunft herausfinden. Das ist interessant. Aber als politische Bühne für den Wettlauf halte ich es persönlich für ein bisschen verschwenderisch. Und tatsächlich, gerade jetzt ist dort in den USA vieles im Gange. Mittel für die Forschung werden gestrichen. Es gibt da einen ganz extremen Sparwahn. Und es wird befürchtet, dass die Mittel der NASA auf die Hälfte reduziert werden, auch für andere Forschung. Das wäre schon tragisch, wenn das käme. Noch wissen wir es nicht genau. Aber das ist die Situation dort im Moment. Also vielleicht landet dann die NASA auf dem Mond, aber macht sonst überhaupt nichts mehr. Das wäre auch schade.
Glauben Sie eigentlich an Leben außerhalb unserer Erde, dass da draußen irgendwo noch intelligente Lebewesen sind?
Da gehe ich sehr von aus. Es ist natürlich noch nicht erforscht. Man hat keine außerirdischen Lebewesen gefunden. Das wüssten wir, wenn es so wäre. Aber wenn man sich anschaut, wie viele Möglichkeiten es gibt. Unsere Milchstraße besteht aus hunderten Milliarden Sternen, also hunderten Milliarden Sonnen und ebenso viele potenziell bewohnbare Planeten, wo außerirdische oder zumindest Lebensformen, so kleine, die ersten denkt man ja, waren so einzellige, mikroskopisch kleine Lebensformen, geben könnte. Das wird man sicherlich finden. Auf der Erde war das Leben quasi sehr früh entstanden, vor über 3 Milliarden, fast 4 Milliarden Jahren. Also sobald die Erde erkaltet war, sobald Leben auf der Erde existieren konnte, sobald Wasser da war auf der Erde, hat man auch das Leben direkt schon gefunden in den fossilen Aufzeichnungen, also in den Gesteinen. Und ein bisschen erweckt das den Eindruck, dass Leben, Lebensformen nichts Außergewöhnliches sind. Wenn die sofort da waren, als sie da sein konnten, nicht wahr? Dann wird das auf anderen Planeten vielleicht ähnlich sein. Ich gehe davon aus.
Ja, interessant, dass Sie das sagen. Sie haben das schon mehrfach in dieser Sendung angedeutet, dass der Blick, der umgekehrte Blick, also der Blick von oben auf unsere Erde, sehr wichtig ist. Fast noch wichtiger als der Blick nach draußen. Das ist ja nur durch diese ganzen Satelliten, durch die ganze moderne Technik möglich. Wie viele Satelliten verträgt eigentlich unser Weltall? Das ist ja eine unüberschaubare Menge geworden.
Der Weltraum ist natürlich riesig und verträgt daher theoretisch auch viele Satelliten. Es geht um die Umlaufbahn nahe an der Erde, die sogenannte niedrige Erdumlaufbahn, dort wo auch die Raumstation, die ISS unterwegs ist. Dort kann man natürlich nicht beliebig viele Satelliten unterbringen. Irgendwann steigt das Risiko, dass mal zwei zusammenstoßen und dann gibt es großes Chaos. Ein paar tausend Satelliten gab es schon jahrzehntelang und jetzt geht das exponentiell in die Höhe, weil es eben Projekte gibt, satellitengestütztes Internet zu präsentieren oder anzubieten. Starlink ist da das Stichwort, dieses Projekt von der Firma SpaceX. Und da geht es schon an die Substanz, was den Weltraum angeht. Also viel mehr Satelliten als die 10.000, die jetzt so bald, noch sind wir nicht ganz dort bei der Zahl, aber die da geplant sind. Viel mehr geht nicht.
Meinen Sie, das sollte man gesetzlich einen Riegel vorschieben?
Man müsste es regulieren. Ein Riegel vorschieben, das klingt so hart, man braucht eine Regulierung. Mhm. Das Problem ist natürlich, wer kann das kontrollieren? Es gibt ja keine Weltraumpolizei. Und alle Staaten, die Weltraum betreiben, müssten daran zusammenarbeiten. Das sah vor ein paar Jahren noch möglich aus. In den letzten Wochen, will ich fast schon sagen, entfernen wir uns weiter davon, alle raumvertreibenden Staaten unter einen Hut zu bekommen.
Das macht Ihnen auch Sorge wahrscheinlich.
Das macht mir Sorge natürlich, denn wenn es zu viele Satelliten gibt, wenn so ein Zusammenstoß passiert, dann kann daraus so eine Trümmerkaskade werden. Zwei Satelliten stoßen zusammen, zerstäuben zu hunderten Einzelteilen, die dann schneller als Gewehrkugeln durch die Gegend fliegen und dann so eine Kettenreaktion auslösen könnten, was dann zur Folge haben kann, dass diese niedrige Erdumlaufbahn quasi nutzlos wird, weil da dann alles voller Trümmer ist.
Das ist nicht so beruhigend. Wir haben schon drüber gesprochen. Genauso spannend wie der Blick in den Sternenhimmel ist der umgekehrte Blick aus dem All auf unseren Planeten. Was dieser Blick uns lehrt in Sachen Klimawandel, das hat Britta Kunft sich erklären lassen.
Die Erde, fotografiert von einem Astronauten. Damals, 1972, eine Sensation. Heute liefern Satelliten Bilder aus dem All. Im Sekundentakt. Im Bremer Raumfahrtkonzern OHB werden solche Erdbeobachtungssysteme gebaut. Für die Europäische Weltraumorganisation ESA.
Wir entwickeln und bauen Satelliten. Das machen wir seit über 30 Jahren. Und hier ist ein Vorzeigesatellit von uns, den wir hier in einem Modell, in einem kleinen Maßstab sehen. Der reale Satellit, der gerade eingepackt wird, ist 5 Meter groß und wiegt 4 Tonnen.
Im Foyer des Unternehmens sind noch weitere Modelle ausgestellt. Die Messinstrumente der Satelliten können sogar aus dem All ermitteln, wo auf der Welt wie viel Treibhausgase ausgestoßen werden.
Also gibt einen sehr wichtigen Satelliten im Bereich der Copernicus-Missionen, ein sogenannter CO2M-Satellit. Und wie der Name auch sagt, die Aufgabe dieses Satelliten ist es, die CO2-Konzentration und insbesondere das menschengemachte CO2 festzustellen.
Die schädlichen Gase verteilen sich durch die globale Zirkulation über den gesamten Erdball. Das verdeutlichen schon jetzt NASA-Animationen. Aus dem All lassen sich sogar Emissionsquellen präzise identifizieren. Denn jeder Stoff in der Luft, ob Sauerstoff oder CO2, hat, wenn er vom Sonnenlicht bestrahlt wird, ein ganz bestimmtes Muster.
Dieses Muster, sogenannte Spektrallinien, die kann man messen. Und das, so funktioniert das Grundprinzip auch, dass diese Spektrallinien gemessen wird. Dann über weitere Informationen kann man dann sehr genau messen, wie hoch die Konzentration dieses Gases in der Atmosphäre ist.
Dürren, Starkregen und Überschwemmungen. Satellitendaten belegen, zu viele Treibhausgase sind die Ursache. Weltweit steigt der Meeresspiegel. Millimetergenau misst das ein anderer Erdbeobachtungssatellit, Sentinel-6.
Das Messprinzip ist relativ simpel. Es werden dort Radarechos ausgesendet, senkrecht nach unten. Man wartet, bis dieses Echo wieder zurückkommt. Dann wird es dort empfangen. Und man misst die Zeit, die das gedauert hat. Und aus dieser Zeit kann man sehr präzise diesen Abstand berechnen und damit die Meereshöhe. Und kann zum Beispiel die Veränderung feststellen, wie sich das Wasser ausdehnt aufgrund unserer Klimaerwärmung, die ja mehrere Grad ist. Aber es lässt sich feststellen, dass natürlich das Wasser durch diese Erwärmung sich ausdehnt. Und das kann man über diese Satellitenmessung direkt beobachten.
Wetterextreme, gefährliche Folgen aufgeheizter Meere. Umso wichtiger sind Frühwarnsysteme. Doch nur Daten zu haben, reicht nicht. Wir Menschen müssen auch die richtigen Schlüsse aus den Informationen ziehen, die die Satelliten ermitteln.
Ich wünsche mir, dass man noch mehr diese Daten zugrunde legt, um effizienter und nachhaltiger mit den Ressourcen unserer Erde wirtschaftet, um die Erde, so wie sie heute ist, für unsere Nachkommen weiter zu erhalten.
Wirklich faszinierend, was alles schon möglich ist. Wie wichtig ist Ihnen das auch im Planetarium, auch den Klimaschutz an junge Menschen, die Wichtigkeit des Klimaschutzes an junge Menschen zu vermitteln?
Es ist ganz wichtig, den Blick auf die Erde zu richten. Wir haben gerade dieses Bild gesehen, die Erde, die blaue Kugel im Weltraum. Es gibt Bilder der Erde vom Mars aus, vom Saturn aus, als blauer Punkt im Weltraum. Und wir alle bewohnen sie gemeinsam. Und wie gesagt, das merken wir, wenn wir aus der Ferne auf unseren Planeten schauen. Und die Erde gemeinsam, naja, zu steuern nicht, sie fliegt ja durch den Weltraum, aber gemeinsam eben die richtige Richtung auf der Erde einzuschlagen, das ist wichtig. Wie wir das machen, das müssen wir selber oder unsere gewählten Vertreter entscheiden. Aber die Wissenschaft kann so eine Art Navigator des Raumschiffs Erde sein. Nicht der Kapitän, aber der Navigator. Und deswegen ist es gut, dass solche Messungen gemacht werden, wie sie von der ESA gerade zu sehen war. Mhm.
Und ich meine, je früher man ansetzt, mit diesem Wissen, das an sehr junge Menschen auch schon weiterzugeben, umso früher begreifen die ja auch, in welche Richtung die Reise
absolut
gehen muss.
Ne? Absolut, genau.
Wie war das denn bei Ihnen eigentlich? Also, weil Sie ja so begeistert sind und so leidenschaftlich. Wer hat das bei Ihnen eingepflanzt? Was war die Initialzündung?
Da gab es viele Personen. Wir haben bei dem Trailer, wo ich vorgestellt wurde, ein Bild gesehen, wo ich auf dem Sofa sitze und mein Großvater mir aus einem Buch vorliest, die Sterne.
Da sieht man, ach, da sehen wir es nochmal,
genau. Und das Buch selber, das stammt von meinem Vorvorgänger als Planetariumsdirektor, Herrn Übelacker, der auch ganz früher in den 80ern hier beim NDR den Sternhimmel vorstellte.
Ja.
Und der dieses Buch geschrieben hat. Ich habe ihm persönlich gedankt. Er ist inzwischen etwas älter, aber die Gelegenheit hatte ich, das hat mich sehr gefreut. Aber es gibt natürlich viele andere Inspirationen. Berühmte Wissenschaftler, Carl Sagan, ein ganz berühmter Wissenschaftsvermittler, der eine Fernsehreihe in den 70ern gemacht hat zum Beispiel, der eine große Inspirationsquelle ist. Und viele andere Menschen mehr, mein ehemaliger Physiklehrer zum Beispiel.
Ja, also der hat Ihnen das dann damals in der Schule
auch schon vermittelt. Genau. Und es ist eben sehr wichtig, das an die jungen Menschen heranzutragen. Und ich finde das großartig, den Kindern, gerade den Kindern als Publikum, die Sterne, nicht nur die Sterne, Sternbilder, sondern das Universum präsentieren zu können, aber eben auch dann den Blick auf unseren Planeten und das, was da wichtig ist.
Wir haben ganz am Anfang der Sendung über die beiden aktuellen Termine gesprochen, Tag- und Nachtgleiche und partielle Sonnenfinsternis. Was ist denn das größte, auch für Sie wichtigste Ereignis am Himmel, was uns in diesem Jahr so bevorsteht?
Wer die Sonnenfinsternis jetzt verpasst, nächstes Jahr im August haben wir wieder eine, dann wird es sogar richtig finster bei uns in Hamburg. 85% Sonnenbedeckung. Aber so als wiederkehrendes Ereignis auch, wir hatten es ganz zu Anfang, Sternschnuppen. Jedes Jahr im August gibt es Sternschnuppenschauer, könnte man sagen, wo dann sehr viele Sternschnuppen erscheinen. Darüber berichten wir dann auch im Planetarium. Und das kann man natürlich auch draußen dann wunderbar betrachten. Also ich empfehle jedem, schauen Sie mal hoch, wenn das Wetter mitspielt.
Wieso sind das eigentlich immer so viele im August?
Im August ist die Erde auf ihrer Bahn um die Sonne immer an einer bestimmten Stelle, wo sie vorbeikommt, wo dann sehr viele Staubteilchen im Weltraum umherfliegen. Die Staubspur eines ehemaligen Kometen, nein, nicht eines ehemaligen, die Staubspur eines Kometen, die wir dann kreuzen. Und diese Staubteilchen, die sehen wir als Sternschnuppen.
Okay, also macht man sich am besten schon eine Liste von Wünschen, damit man
hinterherkommt. Genau, eine Wunschliste vorbereiten. Ja. Genau.
War ganz spannend, mit Ihnen zu sprechen. Auf jeden Fall sollte man wieder ins Planetarium gehen und sich alles angucken, was Sie da anzubieten haben. Vielen Dank. Morgen habe ich auch einen tollen Gast. Da kommt Ildiko von Kürti, Schriftstellerin, Moderatorin, kennen Sie alle, freue ich mich drauf. Jetzt geht's weiter mit Ihrem Landesprogramm. Danke fürs Zuschauen, schönen Abend noch und bis morgen.